Läuft's?
Bei mir läuft die Aufnahme auch. Boxen aus?
Boxen aus.
Lautsprecher aus, dass man meine Stimme nicht hören kann bei dir und umgekehrt.
Ich hab die Kopfhörer an.
Top, dann sind wir vorbereitet. Dann kann's ja losgehen.
Ja.
Omni direkt. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts von Omni direkt. Mein Name ist Dennis Kraus und mit mir, wie immer, der geschätzte Kollege Lamalfa. Moin.
Moin moin in den Norden.
Moin moin in den Süden und ins ganze Land. Mein Lieber, ich habe dir unsere neue Ausgabe komplett mal rüber geschickt. Vorgestern ging sie in Druck. Hast schon einen Blick riskiert?
Ja, natürlich. Aber bevor wir irgendwie loslegen mit der neuen Ausgabe, lass uns nochmal ganz kurz auf die letzte Ausgabe zu sprechen kommen.
Gerne. Was hast du denn da auf dem Herzen?
Mir fällt da was Gelbes ein.
Die gelben Seiten, wir haben sie wiederbelebt.
Ja, es tut mir uns ja so, so leid, aber es war ein Bock, der nicht mal auf unserer Seite lag, oder Dennis?
Ja, also...
Erklär mal, was passiert ist.
Kann man lange drüber reden. Also diese vier gelben Seiten sind im Grunde nur die Platzhalter für den Beileger von Audia, der in die Heftmitte eingeheftet werden sollte. Und weil wir aber die Paginierung, also die Seitenzahlen, weiterlaufen lassen wollten, weil das ist ja auch sonst so, also es ist ja so, dass auf den Anzeigen, die abgedruckt sind im Heft, zwar unten keine Seitenzahlen zu sehen sind, aber sie werden mitgezählt. Ja, und das wollten wir halt dann auch mit diesem Beileger so machen. Und deshalb hatte ich diese vier Platzhalter Seiten da drin und es war mit der Druckerei so besprochen, dass wir das so machen und dass die dann einfach rausnehmen und stattdessen den Audia-Beileger da reinklemmen und fertig ist die Laube. So weit, so gut, auch schon ein paar Mal gemacht, eigentlich alles kein Thema. Und so kam es zu dieser Geschichte, die mich natürlich ärgert, wobei ich am Ende sagen muss, ey, ganz ehrlich, es schmälert in meinen Augen keinen Millimeter die Gesamtqualität des Heftes.
Na gut, aber dann lass uns doch jetzt mal rübergehen zum aktuellen Heft, das doch wieder sehr ordentlich ist, oder?
Ja, also ich weiß noch, wie ich Anfang dieses Monats da saß und dachte, oh, hoffentlich gelingt es uns, genug spannende Themen zusammenzutragen. Ich war dann bestimmt auch noch anderthalb Wochen weiterhin so ein bisschen unter Druck, könnte man beinahe sagen, da spannende Dinge zusammenzukriegen. Aber dann fügte sich wieder mal irgendwie alles zusammen. Es passte vieles ganz gut zusammen und ich fand auch im Grunde alles, was denn so einging, echt gut.
Also ein Ass hattest du ja schon im Vorfeld im Ärmel und da verrate ich ja nicht viel, wenn das von unserem Cover prangt, dass du doch eigentlich viel Spaß gehabt hast bei einer Veranstaltung der Agentur To-Do.
To-Do Digital heißen die.
Entschuldige.
To-Do Digital. Also es gibt nämlich auch noch To-Do Marketing Service und. Auch die Agentur Spotlight gehört mit zu dieser Grow Digital Group, wie das alles zusammen heißt. Und genau, die haben hier in Hamburg am, ich glaube, 17. April eine Veranstaltung unter dem Motto Der Bestandskunde ist König abgehalten, die ich mir angeguckt habe. Ganz geil, ne? Das ist so 5 Minuten von unserem Büro entfernt im Schmidtchen auf der Reeperbahn gewesen. Ein sehr hübscher Saal, hat so stelle ich mir einen sehr schicken Jazzclub vor, muss ich sagen.
Ja, und wie war's? Also waren auch Akustiker da und...
Ja, ich habe einige unserer bekannten Leute getroffen sogar. Bei einigen wusste ich es auch schon vorher. Es lag aber wahrscheinlich auch daran, dass GN einer der beiden Hauptsponsoren der Veranstaltung war. Und die haben dann bestimmt auch hier und da bei ihren Kunden mal darauf aufmerksam gemacht, dass da ja vielleicht eine sehr interessante Veranstaltung für sie über die Bühne gehen würde in Hamburg. Und es waren auch...
Worin lag jetzt irgendwie die Message dieser Veranstaltung? Also warum hat man sich das unbedingt reinziehen müssen? Also was hat es gebracht letzten Endes?
Die generelle Botschaft der Bestandskunde ist König ist ja nicht mehr so ganz neu. Es haben ja auch schon andere immer wieder hervorgehoben, welch großer Schatz in der Datei der Bestandskunden eigentlich liegt. Zumal ja schöne Bestandskundenpflege, die dann hoffentlich in Folgeversorgung, Wiederversorgung mündet, deutlich preiswerter ist als Neukundenakquise. aber es scheint irgendwie immer noch Thema zu sein. Und die haben da einfach mal eine neue Komponente ins Spiel gebracht.
Nämlich?
Von der mir übrigens jemand schon vor Jahren erzählt hat, dass das zum Beispiel in Korea längst gang und gäbe wäre. Nämlich Kundenkommunikation per WhatsApp.
Okay.
Der Vorteil liegt ja auf der Hand. Du bist im Grunde, wenn du als Unternehmen mit deiner Kundschaft über WhatsApp kommunizierst, in deren Hosentasche, zwischen deren Familien, Freunden und sonstigen Gruppen für Sport oder Kartenspielen oder weiß der Henker was, Ausflüge. Und dazwischen bist du. Und natürlich geht das alles nur, wenn du deren Einstimmung vorher dir eingeholt hast, was aber bei Bestandskunden natürlich nicht ganz so schwierig ist.
Ich wollte gerade sagen.
Und weil du hast ja auch deren Nummern und alles und bababab. Und das war ganz sicher die interessanteste Komponente. Und die wurde da dann nicht nur immer mal wieder erwähnt und es hat auch ein Optiker, der aber auch in zwei seiner drei Läden Akustik mit anbietet, erzählt, welche unglaubliche Erfolge er mit dieser Kommunikation erzielt, wenn es darum geht, Kunden zu irgendwelchen Terminen wieder ins Geschäft zu bestellen. Es wurde auch darüber hinaus ein Tool vorgestellt, Superchat.
Ja, ich wollte gerade sagen, der wird sich ja nicht irgendwie jede Nummer da irgendwie aus dem System rauslassen und sein Handy abspeichern, um es auf WhatsApp weiter zu kommunizieren. Also das macht ja keinen Sinn.
Genau, also man könnte natürlich auch als Unternehmen sich irgendwie so ein Unternehmens-WhatsApp Kommunikationshandy dahinlegen. Machen bestimmt auch einige. Aber es gibt so ein Tool, das wurde da vorgestellt, Superchat, eine Software, in die verschiedene Kommunikationskanäle einlaufen, also von der ganz schlichten SMS über E-Mail, Instagram, Direct Messages, Facebook-Nachrichten, Telegram sogar, WhatsApp und auch Google cool. My Business. Und das kannst du dir vorstellen wie so ein Dashboard auf deinem Bildschirm, so wo halt ne, all diese Kanäle zusammenlaufen und was immer da kommt, kannst du denn direkt so über deinen Rechner beantworten. Für das Gegenüber sozusagen sieht es immer so aus, als hättest du ganz normal über dein Handy oder was auch immer zurückgeschrieben. Und das ist natürlich sehr praktisch. Es gibt allerdings noch keine richtig saubere Lösung in Sachen Anbindung an ERP-Software und so. Den Wermutstropfen muss man noch so ein bisschen in Kauf nehmen.
Aber entschuldige,
muss man also hinnehmen.
Aber DSGVO, ist das kein Problem oder so?
Superchat hat über einen Drittanbieter eine Lösung, dass das Ganze auch noch DSGVO-konform ist. Das kann man sich so vorstellen, dass es ist auch ein Berliner Unternehmen, genau wie Superchat. Das nennt sich 360 Dialog oder so ähnlich, glaube ich. Die werden irgendwie dazwischen geschalten, wenn man Superchat zumindest benutzt. Und dieser Anbieter mit seiner Software sorgt dafür, dass das Ganze nicht über amerikanische Server läuft, sondern über in Deutschland stehende Server und so dann direkt wieder bei dir landet. Weshalb Superchat, so hat es der Kollege, der das da vorgestellt hat, auch erzählt, sogar von Anwälten, Apothekern und wohl auch Ärzten genutzt werden soll. Und insofern also echt interessant. Und das hat man auch gemerkt. Also selten habe ich gesehen, dass nach einer Präsentation so viele Fragen aus dem Publikum kamen, die aber auch alle beantwortet werden konnten.
Cool.
Mhm, das war sehr interessant.
Wahnsinn. Und deswegen, ne, also für uns der Grund gewesen, diesen Monat zu sagen, die lassen wir mal von vorne grüßen. Vom Cover.
Das war es mir dann irgendwie schon wert, weil ich denke, das ist irgendwie ein ganz, ganz interessanter Impuls, zumal auch mehrere Leute auf dieser Veranstaltung gesagt haben, wenn man das machen möchte, sollte man das Thema WhatsApp zügig angehen, weil in einem Jahr, spätestens in anderthalb, wird das wahrscheinlich jedes zweite Unternehmen machen und dann sieht es halt in deinem WhatsApp-Fenster aus wie in deinem E-Mail-Eingang. Ne? Hier irgendwie Newsletter, da irgendwelcher Spam, da irgendwelche Unternehmensmails und so, dann verpufft natürlich dieser Effekt. Mhm.
Zum Thema Datenschutz und Datensicherheit haben wir ja noch einen weiteren Beitrag im Heft, gell?
Ja, das. Ich habe es mir eigentlich erstmal nur angeguckt, ohne jetzt irgendwie vorzuhaben, da groß was zu machen. Der Hansaton Experten-Talk.
Exakt.
Den Annalena Schulz gemacht hat. Da hatte sie Florian Hethke von der IPN mit eingeladen und Sven Blumenstiel, ein IT-Mann aus dem Sonova-Konzern. Und mit denen hat sie über Datenschutz und Datensicherheit gesprochen. Ich habe mir das angeguckt und ich fand das irgendwie sehr, sehr nah am Betriebsalltag. Zumindest habe ich es mir so vorgestellt. Und da wurden echt ein paar ganz interessante Sachen gesagt, die man, glaube ich, auch nicht oft genug wiederholen kann. Vor allem einfach, Leute, ey, es kann jeden treffen. Ne, der Glaube, ja, dass man irgendwie als Höherakustik-Raut in Hamburg-Barmbek mit 2 Mitarbeitenden total uninteressant ist für irgendwelche Cyberangriffe, ist Quatsch. Es läuft sowieso alles automatisiert und dann, wenn da was entdeckt wird, wird angegriffen.
So, und das ist ja schon für uns Grund gewesen, noch an alter Wirkungsstätte da schon damals da drauf hinzuweisen. Ich weiß noch, wie du zu mir gesagt hast, irgendwie RAM-Thema spielt für uns erstmal so keine große Rolle. Mhm. Damals. Und da entsteht langsam so ein kleines Bewusstsein, habe ich das Gefühl.
Ja, ja, ja. Also, wie gesagt, ich fand das total interessant, habe mich dann auch entschieden, einen Artikel dazu zu schreiben, habe auch Rücksprache so mit 1-2 Beteiligten dazu gehalten, ja, und so. Und ich denke, das kann man ruhig nochmal lesen und sich vergewissern, weil es gibt dann da halt auch so Tipps, wie man sich auf einen Ernstfall vorbereiten kann. Alles keine Raketenwissenschaft. Ne? Wenn man das liest, denkt man so, gut, hätte man auch selber drauf kommen können, vielleicht ist man das auch. Aber einfach mal so ganz pragmatische Betrachtungsweisen auf dieses Thema, finde ich sehr wichtig.
Und dann haben wir uns ja natürlich auch um die Hörakustik selbst gekümmert. Also wir haben ja nicht nur mit solchen Sachen uns beschäftigt diesen Monat.
Genau, du hast wieder mal ein Häppchen serviert von deiner Tour durch Österreich und die Schweiz. Diesmal ist die Schweiz dran. Du warst...
Nee, beides, das stimmt nicht. Ich einmal...
Erstmal...
Ja, sowohl Österreich als auch Schweiz.
Richtig, aber ich würde gerne mit der Schweiz anfangen.
Ja, klar.
Du warst bei Otoprint. Erzähl mir mal, das ist ist es noch ein junges Labor oder was ist da eigentlich los?
Das hat dir überhaupt nichts gesagt vor der Reise, gell? Otoprint.
Nein.
Ich bin auf Salvatore Falcone schon ein paar Mal aufmerksam gemacht worden, so innerhalb meines Netzwerkes. Und das ist bestimmt ein Jahr mindestens her, wo es irgendwie hieß, guck doch mal dahin. Der macht das ganz gut. Das ist ein junger deutsch-italienischer Hörakustikmeister, der sich in die Schweiz verzogen hat.
Aha, also in Deutschland ausgebildet und dann rüber gemacht.
Genau, und da er von meinem Wohnort keine 2 Stunden weg ist, dachte ich mal, das könnte doch ein schöner Abschluss meiner Österreich-Tour sein. Und dann haben wir uns heimlich ohne irgendjemand dabei an einem Sonntagmorgen bei ihm im Labor getroffen.
Ah, okay.
Und das Schöne ist ja, dass man ja eigentlich auf einen sehr großen Hersteller aus unserer Branche direkt von seinem Gebäude aus gucken kann, weil der liegt auf anderen... Ja, natürlich, natürlich. Sein Unternehmen liegt praktisch auf der anderen Seeseite.
Ah, alles klar.
Also Au am Züricher See, da kannst du schön auf Stefer drauf gucken.
Alles klar.
Aber die haben gar nichts miteinander zu tun.
Mhm.
Sondern er ist über seinen Arbeitgeber in der Schweiz gelandet und hat eine klassische Laufbahn als Hörakustiker hingelegt, nämlich Geselle, gleich hinten dran den Meister.
Mhm.
Und hat sich schon mit der Ausbildung hingestellt und irgendwie hat ihn das Thema Otoplastiken von Anfang an angesprochen.
Okay.
Und solange er dann irgendwie bei seinem Arbeitgeber unterwegs war, verfolgte ihn das Ganze insofern, dass er nie bekam, die übliche Geschichte, was er eigentlich wollte und brauchte.
Okay.
Und daraufhin hat er sich ein 3D-Drucksystem gekauft.
Das fand ich so cool. Der hat im Grunde ja sich privat ein Labor angefangen aufzubauen, ne? Einfach so nach Feierabend.
Im Angestelltenverhältnis. Das musst du dir mal überlegen. Ja?
Ja.
Wenn du ungefähr weißt, was man da verdient und so weiter und so fort. Und Schweiz ist ja auch nicht so billig und keine Ahnung, in jedem Fall ist der hergegangen, kauft sich das Ding einfach mal privat.
Mhm.
Und modelliert abends in seiner Freizeit die Ohrpassstücke, die er seinem Kunden geben wollte. Und
alles klar.
Lässt sie vergleichen. Und irgendwann ist der Arbeitgeber soweit und sagt, ey, dann nimm doch deine. Ne?
Cool.
Und fängt dann an, wirklich relativ zeitnah auch noch eben Otoprint zu gründen und ein kleines Labor. Und es spricht sich in der Schweiz dann rum, wie ein kleines Feuer. Mhm. Und er schafft es innerhalb der ersten 5 Jahre zu einem der wirklich führenden österreichischen Schweizer Labore aufzusteigen.
Stark. Aber in deinem Gespräch mit ihm geht es ja natürlich auch um die Geschichte von Otto Print, aber noch darüber hinaus schwerpunktmäßig um was ganz anderes.
Genau. Und allein die Geschichte finde ich schon sehr spannend und zeigt, dass immer was los ist und dass man immer irgendwie in den Markt reinstoßen kann, auch wenn man bei Null anfängt. Und wenn ich das aus dem Angestelltenverhältnis heraus dann so aufziehe, also ich ziehe da meinen Hut, muss ich sagen. So, das ist das eine. Und dann sitzen wir an diesem Sonntag bei ihm und dann packt der auf einmal in ihr Monitoring aus, komplett aus eigenem Haus, komplett alleine entwickelt, mit ein paar Partnern mit dazu, aber Bluetooth-fähig.
Okay.
Und zwar Bluetooth-fähig und maßangepasste EEMs.
Derbe.
Das ist echt derbe. Er hat Akkusystem selbst entwickelt, Gehäuse selbst entwickelt. Natürlich mit Partnern immer zusammen, aber es ist ein komplett eigenes Produkt. Und das von so einem jungen Laden, da muss ich sagen, Hut ab.
Und wie vertreibt er die? Was macht er damit?
Ja, das ist ja das Spannende, wo wir wieder mal mit dabei sein dürfen. Der Launch, der findet heute statt.
Also heute am 2. Mai?
Ja, in dieser Woche kommt das Produkt offiziell auf den Markt und wir durften schon damals, als ich bei ihm war, den Prototypen noch sehen. Da war noch alles, ich sag mal, Geheimsache. Vielen Dank, Salvatore, dass du mich da mit einbezogen hast und so viel Vertrauen hattest in uns, dass wir da irgendwie nicht hausieren gehen. Und das kommt diese Woche auf den Markt. Und hat folgenden Hintergrund: Seine Kunden, also Akustiker aus der ganzen Schweiz, schickten ihm ständig Kopfhörer, die umgebaut werden sollten. Serielle Kopfhörer.
Für die sollte er Ohrpassstücke machen, damit die besser sitzen.
Richtig. Das waren kabelverbundene, das waren auch Bluetooth-welche, das waren AirPods, also alles Mögliche, was du dir in irgendeiner Form vorstellen kannst.
Ja.
Immer mit dem Wunsch, dass das Ganze maßgefertigt sein soll.
Mhm.
Und weil er da nicht nur ein oder zwei Geräte da eingeschickt bekam, sondern jede Woche so 10, 15 Stück, hat er sich gedacht, naja, dann entwickle ich einfach mal ein Produkt.
Geil.
Weil das ist alles nur eine Notlösung.
Ja.
Und von so einem jungen Labor, das so selbst eigenentwickelt. Ich habe es nicht getestet, also auch das gesagt. Ich würde es gerne mal hören. Aber muss ich sagen, wenn das alles stimmt, was er so sagt, 6 Stunden Laufzeit, Noise Cancelling, maßgefertigt, sie sehen gut aus. Also dann muss ich sagen, könnte das auch eine interessante Geschichte für deutsche Akustiker werden.
Cool.
Und auch hier ist er irgendwie in der Entstehungsphase. Also er sucht aktiv nach Partnern und hat noch kein Modell aufgebaut. Das will er mit den Partnern durchdiskutieren. Er will die da ins Boot mit reinnehmen. Und mal gucken, was jetzt dabei rauskommt. Aber das fand ich mal ganz nice, dass die ersten Bluetooth-gefertigten, maßgefertigten EEMs aus der Schweiz kommen.
Cool, ja, also ich habe das gerne gelesen und alleine diese Gründergeschichte, ne, so nach Feierabend selber damit angefangen, sich so ein Labor da aufzubauen und so, was für eine coole Geschichte, was für ein toller Typ. Ich habe das gerne gelesen und fand das toll. Gute Sache. Aber, du hattest es ja eben auch schon gesagt, es ging auch nochmal wieder nach Österreich, beziehungsweise wir zehren noch weiter von deiner Tour, die du durch Österreich und die Schweiz gemacht hast. Deine nächste Geschichte aus Österreich. Worum geht's da los? Diesmal geht's wieder um Med-L.
Richtig, aber gar nicht um das Unternehmen selbst.
Okay, sondern?
Wir haben mit dem ersten bilateral versorgten jungen Kind damals der Welt gesprochen. Das ist Max Röder.
Okay.
Und Max Röder ist jetzt etwa 30. Das ist also jetzt ungefähr 30 Jahre her, dass seine Geschichte begann.
Ja.
Und er ist etwa bilateral seit 25 Jahren versorgt.
Mhm.
Und wir wollten doch mal hören, ey, wie ist denn das? Du lebst jetzt ein ganzes Leben damit, ne? Wir reden immer damit. Du bist damit aufgewachsen und bist heute bei MitL angestellt, und zwar als Informatiker, und schreibst Firmware.
Mhm.
Wie kam's? Und cool. Haben mal geguckt, wie sich das alles entwickelt hat, wie es überhaupt damals dazu gekommen ist, wie sehr seine Eltern dafür fighten mussten. Mhm. Und dann hätte ich eigentlich erwartet gehabt, dass sich das wie ein roter Faden durch sein Leben zieht und er von einer Hürde in die nächste kommt, und er erzählt einfach genau das Gegenteil.
Okay, stark.
Genau, das zeigt das, wie Inklusion, er wollte das Wort gar nicht hören, das hat ihn alles gar nicht interessiert, weil er sich nie irgendwie benachteiligt gefühlt hat, sondern immer sich auf Augenhöhe mit den anderen befand und befinden wollte.
Ja.
Also ich fand eins sehr, sehr, so, das ist nachhaltig hängen geblieben bei mir.
Okay.
Du weißt, ich unterrichte Sprache, ne? Das ist nichts Neues. So. Und dann sitzt der Kerl da und erzählt mir was von wegen, ja, wie war das denn mit Nachteilsausgleich in der Schule? Und dann erklärt er, hat er eigentlich nie so richtig bekommen. Den gleichen wie ein Legastheniker.
Oh Mann.
Okay. Damit fängt die ganze Geschichte schon mal an. Und er erklärt mir dabei, wo es für ihn dann wirklich Punkte gab, wo er sagte, da wusste ich echt nicht, was sie sich dabei überlegt haben.
Ja.
Da muss der im Englischunterricht, wie jeder von uns damals, Diktate schreiben.
Mhm.
So. Und die Lehrerin oder der Lehrer von ihm damals, Kassettenrekorder, Klassiker in den 90er Jahren, oder? Oder Anfang der 2000er.
Mhm.
So, drückst auf die Play-Taste und ab geht's. Kann da jemand mit zwei CIs, der noch nicht mehr in der ersten Reihe sitzt, was eigentlich seine Mutter will, er aber aus Prinzip nicht macht, das überhaupt verfolgen? Nein,
tja.
Unmöglich. Ja. Und da, ne, zu sagen, nachzuschärfen, ein Bewusstsein zu entwickeln, das ist so die eine Seite. Auf der anderen Seite auch zu sagen, hey, ich lebe ganz normal damit, ich spiele Rugby damit, ich mache alles damit.
Ja, das Foto ist beeindruckend, da dachte ich so, oh Mann, das sieht alles völlig normal sozusagen aus.
Richtig, richtig. Und dass er versucht, bei dem, was er tut, er ist einer der MitL-Paten, der Hörpaten, und da engagiert er sich und versucht dann immer wieder so auch mal Tipps zu geben für diejenigen, die heute in der Entscheidung steht. Finde ich ganz stark.
Ja.
Er geht ganz locker damit um. Ich fand, das war ein tolles Gespräch. Und was zeigt, dass ein Leben mit CI nicht unbedingt bedeutet, benachteiligt zu sein. Sondern man muss auch selber was machen. Man muss auch selber was draus machen wollen.
Klar, aber das hat er ja par excellence getan.
Genau, insofern fand ich das ein ganz tolles Interview, auch im Hinblick, weil wir ja in den letzten Monaten ja viel über CI berichtet haben.
Mhm.
Du erinnerst dich, Fabian Böhm und so.
Genau.
Das war ja ein ähnliches Beispiel. Und wir gucken ja auch jetzt wieder in die Anfänge der CI-Versorgung mit Norbert Dillier.
Genau.
Ja? Der das Ganze ja nochmal aus der ärztlichen Sicht da schildert, ne?
Ja, und vor allem von way back in the days, könnte man sagen. Ne? Also die Zürich-Gruppe ist hier das Stichwort. Ne? Es gab ja damals in verschiedenen Städten weltweit so kleine Grüppchen von Ingenieuren und Medizinern, die eben sich dieses Themas Cochlea- oder Hörimplantat angenommen haben, und der Norbert Dillier ist halt einer aus der sogenannten Zürich-Gruppe.
Ja, na klar, ich habe ihn schon ein paar Mal erleben dürfen bei Kongressen und Vorträgen und das ist schon ein guter Mann.
Ja, also ich habe das gerne gelesen. Ne? Das also ist ja jetzt auch erst der erste Teil. Aber wie immer, diese historischen Interviews über die Anfänge der CI-Versorgung finde ich absolut lesenswert. Ich kann es nur immer wieder jedem empfehlen, wenn ihr mal einen Augenblick Zeit habt. Lest das mal. Da gibt es auch schöne menschliche Geschichten und auch viel so ne, über Leute, die aus der DDR geflohen sind damals, die ja irgendwie die Speerspitze zum größten Teil in der deutschen CI-Szene gebildet haben, dann später. Das ist schon alles echt cool. Also ich mag diese Serie wirklich gerne. Darüber hinaus vielleicht auch noch mal kurz eine Erwähnung wert, bevor wir dann auch schon zum Ende kommen. Wir haben zwei Gastbeiträge im Heft. Zum einen einen aus der Industrie, und zwar geht es da um Maishorn 2.0 von Videx. Da wirft Philippa Volkner einen genaueren Blick drauf und ich denke, das ist auch mal recht lesenswert. Und zum anderen, was mich sehr gefreut hat, weil wir schon länger über diese Geschichte geredet haben, jetzt ist sie endlich da und wir veröffentlichen sie, ist ein Interview, das unser Gastautor Thomas Sünder, viele kennen ihn sicherlich durch sein Buch Ganz Ohr, für uns geführt hat mit einem Orthopädie-Schuhmacher aus Hessen, der einfach mal so erzählt, wie es in seinem Gesundheitshandwerk so aussieht. Und ich finde das deshalb so interessant, weil immer, wenn man irgendwie über verwandte Gesundheitshandwerke redet, ist man ganz schnell bei den Optikern. Natürlich auch aus vielen Gründen und ja auch gerne richtigerweise. Aber ey, guck doch auch nochmal in die anderen. Zumal ja es auch bei den Orthopädie-Schuhtechnikern einen Festbetrag gibt. Ne? Und es gibt ja eh nur für 5 Disziplinen Festbeträge überhaupt im deutschen Gesundheitssystem. Und hören wir uns doch mal an, wie der das eigentlich macht. Und ich finde, die Geschichte ist nicht nur interessant, sondern man könnte auch da die eine oder andere Idee für sich rausziehen.
Und last but not least haben wir natürlich auch einen Blick auf die Verabschiedung von Marianne Frickel geworfen. Das sollten wir auch nicht.
Genau, da warst du ja zu Gast. In Frankfurt.
Die eine, ich würde sagen, wirklich bemerkenswerte und ganz starke Rede gehalten hat an diesem Abend und ein Plädoyer fürs Ehrenamt gehalten hat. Und ich bin da tief beeindruckt von dieser Rede heute noch und muss wirklich sagen, das war wirklich da hat man schon ein bisschen so Gänsehaut cool, auf dem Rücken gehabt.
Und wir geben sie jetzt zu einem großen Teil wieder, diese Rede, mit so einer etwas ausführlicheren Anmoderation von dir. Und ja, das ist äußerst beeindruckend. Schließe ich mich sofort an.
Richtig und exakt. Und diese Rede soll einfach wirklich zeigen, dass sie bis zum letzten Moment wirklich im Interesse des Hörakustikhandwerks gehandelt und immer das im Blick gehabt hat und dazu gehört halt auch, dass man sich ehrenamtlich engagiert und die Art, wie das Marianne Frickel zum Ausdruck gebracht hat, kann ich nur jedem ans Herz legen, sollte man gelesen haben.
Okay, genauso legen wie ich natürlich nochmal der Werbefuzzi all die anderen spannenden Beiträge in unserer aktuellen Ausgabe. worüber wir jetzt hier gesprochen haben, war ja nur eine Auswahl. Es gibt natürlich noch einiges mehr. Es ist ein recht dickes Heft geworden. Die Umstände haben es uns erlaubt, etwas ausführlicher wieder mal werden zu können. Und insofern riskieren Sie ruhig mal einen Klick in unser digitales Magazin. Print folgt dann einige Tage später. Und wir verabschieden uns jetzt einfach mal an dieser Stelle, kurz und knapp.
Tschüss.
Omni Direkt.